NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
9. Dezember 1717. Der Geburtstag des Kunstwissenschaftlers Johann Joachim Winckelmann.
Ich bin allzeit den geraden Weg gegangen, durch alle Feinheiten der Römer mittendurch.
Am Abend vor seinem 45. Geburtstag, 8. Dezember 1762, hat er das Bedürfnis, einem Jugendfreund in der Heimat einen langen Brief zu schreiben und Bilanz zu ziehen.
Ich bin dahin gelangt, wohin ich nicht gedacht. Ich kenne die Nation und weiß, wie man sie nehmen muss. Demut, Bescheidenheit und wenig Reden ist meine Regel gewesen und noch. Aber wo es unumgänglich nötig war, auch mit Ungestüm zu reden.
Seit 7 Jahren ist Johann Joachim Winckelmann in der ewigen Stadt. Genau der Ort, an den er immer gewollt hat. Längst fühlt er sich zu Hause.
In Rom, glaube ich, ist die hohe Schule für alle Welt.
Das Italienische beherrscht er inzwischen ebenso gut wie seine Muttersprache, wie Latein und Griechisch. Er hat in heißen Sommern schwimmen gelernt und trinkt den Wein ohne Wasser.
Ich bin durch viele Proben gegangen, aber ich habe mich nicht irren lassen. Numero ist der Weg zu allem, was man hier hoffen kann, offen.
Wie er es voraussieht, bringt ihm das neue Jahr weitere Ehren und Ämter, Anerkennung und wirtschaftliche Unabhängigkeit.
Ich bin auf mein Alter gesichert. Ich bin fröhlich, weil ich es zu sein suche, geehrt und geliebt. Und glaube zwar Neider, aber wenig Feinde zu haben. Hingegen viele und große Freunde. Ich hätte sehr viel zu schreiben, aber es würde ein Buch werden.
Als Präsident für die antiken Schätze des Vatikans in und um Rom trägt er Verantwortung. Seine Schriften zur Kulturgeschichte machen ihn berühmt in ganz Europa. Als Gelehrter mit hochgeschätzten Fähigkeiten ist Winckelmann mit Kardinälen und Künstlern gleichermaßen befreundet. Die gute Gesellschaft reißt sich um ihn.
Er hat viel Geld in seine Kleidung investiert. Das war natürlich auch notwendig, weil er bei Hofe verkehrte. Er verkehrte in Kardinalskreisen. Er ist Verwalter der Altertümer des Papstes gewesen. Also war für die ganzen Antiken in Rom zuständig. Und für solche Anlässe, auch wenn er mit dem Kardinal durch die Gegend gefahren ist und wenn es nur Spazierfahrten waren, musste er entsprechend gekleidet sein.
Die Kunsthistorikerin Bettina Werche betreut die Gemäldesammlung der Klassikstiftung Weimar. Im Schlossmuseum in der ersten Etage findet sich ein Porträt von Johann Joachim Winckelmann. Auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn ist es entstanden, 1 Jahr vor seinem Tod. Es zeigt ihn so, wie er sich selbst am liebsten sah. Edel und schön.
Also ich denke doch, dass er da Wert drauf legte, wie er wirkte, denn er hat gerade auch bei diesem Porträt großen Einfluss genommen, dass er genau so dargestellt wird. Also er ließ es nicht dem Künstler, dem Maler, mit dem er befreundet war, was er nun anzieht und wie die ganze Umgebung sein sollte, sondern das hat er selber bestimmt.
Um den Kopf wird ein seidenes Tuch anstatt der Mütze gebunden. Die Bekleidung? Mein weißer russischer Wolfspelz mit Cramoisie überzogen.
Den Pelz trägt er nach innen gewendet, auf der Haut. Darüber in Rot- und Rosatönen changierende Seide.
Er wollte, dass er in diesem seidenen Morgenmantel, diesen wunderbaren Rottönen und dem samtigen Pelz, er zeigt sich damit als Schriftsteller. Er macht auch Reklame für sich.
Er ist sich bewusst, dass die Werke über seine Lebensspanne hinaus Bestand haben würden. Und für die Nachwelt spielt es keine Rolle, wie man tatsächlich ausgesehen hat. Wichtig ist allein die Selbstinszenierung.
Ein anderes Gemälde, das Winckelmann zeigt, das zeigt ihn gleich in den Anfangsjahren in Rom, ist von der jungen Künstlerin Angelika Kaufmann. Da trägt er einen seidenen Schal, das ist eine wunderbare Malerei. Das ist auch typisch für die Malerei von Angelika Kaufmann, ihn als einen empfindsamen Schriftsteller, als einen nachdenklichen, feinfühligen Menschen darzustellen.
Eitel ist der Mann natürlich auch, allerdings auf sehr dezente Weise. Denn er hat mehr zu kaschieren als ein paar Narben im Gesicht, die von einer Blatternerkrankung zurückgeblieben sind. Über seine Herkunft lässt er die vornehme Gesellschaft gern im Ungewissen. Winckelmann ist armer Leute Kind. der Sohn eines Schusters, geboren am 9. Dezember 1717 in Stendal, in der Altmark, deutsche Provinz.
Wir haben keine weiteren Beispiele eigentlich dafür, dass jemand, der als ein Schullehrer, ein Konrektor, ein Bibliothekar in wirklich auch bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen, dass der über den Hof in Dresden eine Brücke fand, so eine Art Absprungbrett, und dann nach Rom kam und dort diese beispiellose Karriere hingelegt hat.
Seine Eltern gestatten ihrem einzigen Kind, dem Geruch nach gegerbtem Leder in der väterlichen Werkstatt zu entgehen und die Lateinschule zu besuchen. Später studiert der hochbegabte Sohn Theologie, Medizin und Mathematik. Er verdingt sich als Hauslehrer. Glückliche Umstände führen ihn nach Dresden, und dort findet sein glühendes Interesse an der Kunst zum ersten Mal reichlich Nahrung. Später blickt er gelassen auf seine Anfänge zurück.
Ich habe den Schulmeister mit großer Treue gemacht und ließ Kinder mit gründigen Köpfen das ABC lesen, wenn ich während dieses Zeitvertreibs sehnlich wünschte, zur Kenntnis des Schönen zu gelangen und ich Gleichnisse aus dem Homer betete.
Ein Stipendium des sächsischen Kurfürsten Friedrich August, dem er eine seiner Schriften widmet,
»Dieser Fisch soll in sein rechtes Wasser kommen«,
verhilft ihm zu einer Reise in sein gelobtes Land. In Rom ist er endlich am richtigen Platz.
Nachdem ich einsah, dass sehr viele Werke alter Kunst nicht bekannt oder nicht verstanden werden, so suchte ich die Gelehrsamkeit mit der Kunst zu verbinden.
Es sind seine Begriffe von Schönheit, Ebenmaß und Ausgewogenheit, die fortan die Kunstbetrachtung bestimmen. Winkelmann prägt eine Epoche. Er ist der Begründer der klassischen Archäologie und der modernen Kunstwissenschaften. Die Formulierung von der edlen Einfalt, der stillen Größe, wird zum geflügelten Wort.
Das allgemeine vorzügliche Kennzeichen der griechischen Meisterstücke ist endlich eine edle Einfalt und eine stille Größe, sowohl in der Stellung als auch im Ausdrucke.
In der expressiven Laokoon-Figurengruppe, die nach Winkelmanns Ermessen Gewalt und Schönheit vereint, erkennt er ein besonderes Beispiel für die Kunst der griechischen Antike.
Die Seele schildert sich in dem Gesichte des Laokoon. Der Ausdruck einer so großen Seele geht weit über die Bildung der schönen Natur. Der Künstler muss die Stärke des Geistes in sich selbst fühlen, welche er seinem Marmor einprägt. Griechenland hatte Künstler und Weltweisen in einer Person.
Die Ausstellung in Weimar zu Winkelmanns 300. Geburtstag, erklärt die Kustodin Bettina Werche, habe gezeigt, dass sein Einfluss noch immer wirksam ist.
Unser Blick auf die Antike, diese Vorbildfunktion, ist wesentlich den Schriften Winkelmanns und dem Blick Winkelmanns auf die Antike zu verdanken.
Seine Geschichte der Kunst des Altertums wird zum Renner und in weiteren Werken zum selben Thema folgt er immer feineren Verästelungen.
Abhandlung von der Empfindung des Schönen in der Kunst.
Er schreibt auf Deutsch, Italienisch, Französisch. Schon früh werden seine Schriften ins Englische übersetzt. Mit den Begrifflichkeiten nimmt er es sehr genau.
Die Fähigkeit, das Schöne in der Kunst zu empfinden, ist ein Begriff, welcher zugleich die Person und Sache, das Enthaltende und das Enthaltene in sich fasst, welches ich aber in eins schließe, so dass ich hier vornehmlich auf das Erste meine Absicht richte und vorläufig bemerke, dass das Schöne von weiterem Umfange als die Schönheit ist.
Eine römische Kopie des Apoll von Belvedere, ein nackter Jüngling aus schimmerndem Marmor, begeistert den deutschen Gelehrten über alle Maßen.
Sein Stand zeugt von der ihn erfüllenden Größe. Ein ewiger Frühling, wie in den glücklichen Elysien, bekleidet die reizende Männlichkeit vollkommener Jahre mit gefälliger Jugend und spielt mit sanften Zärtlichkeiten auf dem stolzen Gebäude seiner Glieder.
Ganz offenbar der Blick eines Liebenden.
Er fühlt sich ein in die Kunstwerke und das macht eben auch die Lebendigkeit heute noch seiner Schriften aus. Zum Beispiel, wie er den Apollo von Belvedere beschreibt, dann hat man das Gefühl, er wandert wirklich fast liebkosend mit den Augen über den Körper. Man merkt, dass er sich ganz intensiv damit beschäftigt. Und es gibt andere Beschreibungen, da spricht er von einem antiken Faun, auch ein männliches, jugendliches Mischwesen, den er küssen möchte. Und in solchen Beschreibungen spüren wir einen erotischen Blick.
Ich bin niemals ein Feind des anderen Geschlechts gewesen, wie ich ausgeschrien werde. Aber meine Lebensart hat mich von allem Umgang mit demselben entfernt.
Es ist nicht abzustreiten oder zu verleugnen oder vor allen Dingen gar nicht zu vertuschen. Winkelmann hat das ja auch zwar diskret behandelt, aber es war in bestimmten Kreisen ja sehr wohl bekannt. Das ist einfach eine, wir würden heute sagen, eine homoerotische Neigung, ein sich hingezogen fühlen zu schönen männlichen Körpern. Er hat die Theorie aufgestellt, dass diese Kunstwerke ja nur so schön sein könnten, weil die Griechen so schön waren. Er hat da etwas hineingesehen, was es so nicht gab. Also da hat er eine sehr ideale Vorstellung auch von der Antike gehabt.
Im Frühling 1768, er ist 50 Jahre alt, beschließt Winkelmann, die deutsche Heimat zu besuchen. Unterwegs geht es ihm nicht gut. Er bricht die Reise ab, will über Wien nach Italien zurückkehren. Sein Begleiter berichtet, er habe Winkelmann im Wiener Krankenhaus zurückgelassen.
Blass? Mit erloschenen Augen, zitternd, stumm und verwirrt.
Er erholt sich und wird von Kaiserin Maria Theresia empfangen. Ende Mai verlässt er Wien und erreicht Triest, die nördlichste Hafenstadt am Mittelmeer. Am nächsten Tag will er mit dem Schiff nach Ancona fahren und von dort auf dem Landweg zurück nach Rom. Im Hotel begegnet ihm ein Mann, der sein Zimmer genau neben seinem hat, die Nummer 9. Der Hotelier beobachtet eine zunehmende Vertrautheit zwischen den beiden Männern.
Welche anderen Hintergründe es noch gegeben hat, wissen wir leider nicht.
Am 6. Juni vormittags, Winkelmann sitzt am Schreibtisch, als der falsche Freund eintritt, ihm eine Schlinge um den Hals wirft, mit einem Messer auf ihn einsticht und flieht. Der Verletzte schreit um Hilfe, vom Hotelier gerufen, eilt die Polizei herbei, ebenso ein Arzt und ein Priester. Johann Joachim Winkelmann ist noch geistesgegenwärtig genug, den Mörder zu beschreiben, sein Testament zu machen und zu beichten. Am Nachmittag erliegt er seinen schweren Verletzungen.
Erstaunlich ist, dass dieser Prozess so gut aufgearbeitet ist. Also anhand der Zeugenbefragung ist tatsächlich auch das Geschäft ausfindig gemacht worden, in dem der Mörder das Seil gekauft hat, mit dem er erst versucht hat, Winkelmann zu erdrosseln. Und als das nicht geklappt hat, er ihn ja erstochen hat. Und das sind Indizien dafür, dass es ein geplanter Mord gewesen ist und nicht wohl eine Tat im Affekt.
Im Oktober 1786 trifft Johann Wolfgang Goethe in Rom ein. Am Winkelmannschen Faden, berichtet er den Freunden in Weimar, lasse er sich durch die ewige Stadt führen. Mehrfach zitiert er den Bewunderten.
In Rom, glaube ich, ist die hohe Schule für alle Welt. Und auch ich bin geläutert und geprüft.
Im Zeitzeichen erinnerte Monika Buschei an Johann Joachim Winkelmann, der heute vor 300 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.